Christsein in der Verfolgung, was hat das mit uns zu tun? Dieses Bild habe ich mitgebracht aus Syrien, aus einer Baptistengemeinde, beziehungsweise Syrien hat ganz anderen Hintergrund, den wir kennen. Und wir merken, dass eben die Figur, presbyterianische Gemeinde war das eigentlich, aber dazu gehören auch die Baptisten. Und wir merken, wie die Extremisten, die in Syrien am Wirken waren und zum Teil noch sind, enorm gegen Christen sind. Dass sie bereit sind, nicht nur Christen zu vertreiben und zu ermorden, sie zu verhaften, sondern auch die Figur Jesu so herzurichten, da sieht man, wie viele Schüsse man da abgefeuert hat. So viel Hass haben sie gegen Christen. Und heute Morgen im Gebetskalender von uns von Open Doors haben wir das Anliegen von Irak gehabt oder haben für heute. Und da merken wir, dass IS noch immer im Untergrund aktiv ist und Christen angreift. Und deshalb ist diese Frage, was hat es mit Ihnen und mit mir zu tun? Ich habe ein Bild mitgebracht, muss ich erstmal anmachen. Jawohl, es reicht was nicht, jetzt kommt das ja. Aus Sri Lanka. Ihr habt es in guter Erinnerung, vor knappen anderthalb Jahren, Ostern, gab es Anschlag auf zwei Kirchen und ein Hotel, wo um die 200 Menschen ums Leben kamen. Und hier sehen wir auf diesem Bild, was vor zwei Minuten vor dem Anschlag verübt bzw. geschossen worden ist. Diese Kinder, sie sollten den Gottesdienst gestalten. Das war ein ganz besonderer Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr es von der Ferne sehen könnt. Hier stehen in der Mitte alles etwas größere Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren. Hier stehen erwachsene, jugendliche Mütter, halten ihre Hände über ihre Kinder. Es sind Kerzen angezündet und sie beten für den Segen, für diesen Gottesdienst. Die wenige von ihnen haben den Gottesdienst miterlebt. Viele von ihnen sind ums Leben gekommen. Warum? Weil es Extremisten gibt, denen es nicht egal ist, dass die Christen sich versammeln können, in der Freiheit und ihren Herrn anbeten können. Und das ist das, was mich immer wieder bewegt, wenn ich in solchen Ländern bin, wo ich Menschen begegne, die eben alles für Jesus geben. Und wirklich alles, nicht nur ein bisschen, sondern alles. Und das geschah in Sri Lanka. Und deshalb frage ich mich, Sri Lanka ist doch so weit weg, tausende Kilometer von uns entfernt, ganz andere Sprache, ganz anderer kultureller Background, christlicher Background. Sie leben in einem buddhistischen Land, aber Christen sind Feinde für die Buddhisten, obwohl sie ihnen nichts tun. Und das lehrt mich immer wieder, die sprechen andere Sprache, haben anderen kulturellen Hintergrund. Aber ein guter Freund von uns hat uns ein Zitat geschickt. Es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine in Urlaub und die andere in der Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ich das vor einem Jahr bei euch schon gezeigt habe, ich glaube nicht. Aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Wir gehören zu der weltweit verfolgten Gemeinde Jesu. Und sie gehören zu uns. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, sie nie zu vergessen. Einmal von ihnen sehr viel zu lernen und zum anderen für sie zu beten und sie zu unterstützen, weil sie auf unser Gebet, auf unseren Herrn Jesus angewiesen sind. Unser Weltverfolgungsindex kennen Sie schon mittlerweile. Wir haben welche, glaube ich, am Büchertisch dabei. Ja? Beim Ausgang rechts können Sie gerne mitnehmen. Es hat sich im letzten Jahr sehr vieles verändert. Leider hat die Zunahme von der Verfolgung sich zugespitzt. In sehr vielen muslimischen Ländern haben dann diese Extremisten, die früher im Nahen Osten am Wirken waren, sich zurückgezogen und deshalb an der Westküste von Afrika, all die Länder, die da abgebildet sind, Kamerun, Burkina Faso und vieles mehr, ist zurzeit starke Verfolgung. Aber auch natürlich Indonesien und einige Länder mehr, Philippinen, die Verfolgung nimmt rapide zu. Und deshalb dieser Text, der uns heute ein bisschen herausfordern soll, aus Lukas 22, 31 bis 33. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Eine steile Aussage, oder? Herr, ich bin mit dir bereit, ins Gefängnis zu gehen. Ich bin bereit, alles zu geben. Deshalb habe ich den Text überschrieben, Jesus kümmert sich um Petrus. Nämlich Petrus war einer von den engsten Mitarbeitern von Jesus, denn er war über 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Und hier gerade in dieser Passage zeigt uns Lukas diese ganz persönliche Beziehung zwischen Jesus und Petrus. Nämlich, wenn man hineinschaut, dann sieht man, dass Petrus liebte Jesus von Herzen. Das merkt man sehr schnell. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich Christen begegne und mich mit ihnen unterhalte, so ein paar Minuten, innerhalb von einigen Minuten stellt man fest, liebt er Jesus oder nicht. Das kann man sehr schnell feststellen, anhand von einigen Merkmalen. Und Petrus war einer von den Menschen, der mit Jesus unterwegs war und er liebte ihn von Herzen. Er war begeistert von seinem Herrn und Meister und er schaut auf ihn, auf dieses große Vorbild und lernt von ihm. Als einfacher Fischer, eigentlich wenig gebildet, aber voll geisteserfüllt und ist in der Nachfolge mit Jesus und schaut, wie Jesus betet, er schaut, wie Jesus handelt, wie Jesus Menschen begegnet, wie er Menschen heilt, wie er für die Menschen sorgt, wie er sich zurückzieht in der Audienz seines Vaters, betet Nächte durch, wie er ihn aus dem See herauszieht an der Hand. Das ist der gleiche Petrus, ihr Lieben. Und dieser Petrus, er ist mit Jesus unterwegs als, heute würde man sagen, ein Anführertyp oder ein kühner Mann, der bereit war, wirklich in die Bresche zu springen. Er liebte Jesus. Wäre es anders, würde Jesus ganz offen, zumindest bei diesem Gespräch, ihm sagen und es entlarven, wenn er nicht so wäre. Aber Petrus liebte Jesus und war mit ihm unterwegs. Er hat alles erlebt, wie Jesus gehandelt hat, wie Konflikte gelöst wurden, auch in der Mannschaft von den 12 Jüngern, die waren doch auch normale Menschen und es hat auch da gemenschelt unter ihnen. Und er ist unterwegs mit Jesus und was macht er? Er setzt sich für ihn voll ein. Sein Einsatz ist stark. Er ist bereit, alles zu geben. Er ist bereit, wir denken an diese Szene in Gethsemane, wo sie eingeschlafen waren, die Jünger, und Jesus kommt zu ihnen zweimal, weckt sie und sagt, könntet ihr nicht mit mir eine Stunde wachen? Aber sie waren solche Menschen wie wir, sie wurden müde und sie waren eben auch einfache Menschen. Und dann, als die Knechte kamen oder die Soldaten, um Jesus festzuhalten, wer ist der, für Jesus sich einsetzt? Das war der Petrus. Er zieht sein Schwert und haut das Ohr von einem der Soldaten ab. Er war buchstäblich voller Einsatz für Jesus. Und Jesus sagt, Petrus, so nicht, heil das Ohr. Und dann geht die Geschichte weiter. Und dieser Petrus, er setzt sich voll ein. Und dieser steile Satz, von dem ich begeistert bin, ich bin bereit, alles für dich zu geben. Wäre ich bereit, diesen Satz auszusprechen? Alles zu geben, mein Leben, mein Erspartes, mein Häuschen, was ich mir lebenlang angehäuft habe oder erspart habe? Petrus war das bereit, ihr Lieben. Und dann kommt ein kurzer Moment, wo er in Schwierigkeiten gerät. Er folgt Jesus und der Mannschaft von Soldaten in das Prätorium vom Pilatus und dann schaut er zu, wie sein Herr und Heiland, sein Meister, misshandelt wird, geschlagen wird und er kann ihm nicht helfen. Und dann wird er einmal gefragt, er sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Dann wird er zweite Mal gefragt, er wiederholt die Antwort, ich kenne ihn nicht. Und als er dritte Mal gefragt wurde, macht er das Gleiche. Er hat seinen Herrn, seinen Meister, den er über alles lieb hatte, verleugnet. Und dann heißt es in einem von den Evangelien, und Jesus blickte ihn an, und ihre 4 Augen trafen sich. Und Petrus weinte bitterlich, verließ den Raum vom Prätorium, und warf seinen Glauben sozusagen an den Nagel. Und irgendwann lesen, wie er sagt zu seinen Mitstreitern, zu den Jüngern, lasst uns fischen gehen, es hat keinen Sinn. Die 3,5 Jahre, die waren umsonst. Ich will den Petrus nicht verurteilen heute Morgen. Ich möchte, dass wir zum Nachdenken kommen, wie würden wir an solche Situationen reagieren? Ich glaube, dass Petrus hier seinen Zerbruch erlebt hatte. Und er hatte so tolle Ziele, so tolle Aussichten. Er hat so vieles geplant, er würde sehr vieles für Jesus tun im Reich Gottes. Aber Ziele und Absichten haben nicht getragen. Das Einzige, was hier in dieser Situation ihn getragen hat, das war das Gebet Jesu. Jesus sagt ihm prophetisch im Voraus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und ihr Lieben, das muss uns bewusst sein, wenn wir, sie und ich unterwegs sind in unserem Glaubensleben, dann betet Jesus für uns, dass unser Glaube nicht zergeht. Ich habe ganz bewusst nochmal in dieser Passage nachgeschaut. Es heißt in anderen Übersetzungen, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, dass dein Glaube nicht nachlässt, nicht ausgeht, nicht verlöscht, nicht verschwindet, nicht vergeht, nicht stirbt, dass dein Glaube dich nicht in Stich lässt oder verlässt. Das war das Gebet Jesu. Und ich glaube, ich finde es so wichtig, dass es uns bewusst ist, wenn wir unterwegs mit Jesus sind, dann sind wir nicht allein. Er ist da. Und er kümmert sich, dass unser Glaube nicht ausgeht. Er betet für sie und für mich. Obwohl wir nicht immer so liebenswert sind, weil wir uns oft wie Petrus daneben benehmen. Aber Petrus hat eben seinen Glauben an den Nagel gehängt, aber das Gebet Jesu hat Petrus eingeholt und aus diesem zerbrochenen Mann wurde ein Diener Gottes, der in der Geschichte, in der Kirchengeschichte enorm, enorm wichtige Rolle gespielt hat. Das ist der Fels, der Petrus, auf dem die Gemeinde gebaut wurde. Und wir denken an Apostelgeschichte 2, an seine Predigt, an viele Menschen, die sich da entschieden haben. Tausende von Menschen folgten Jesus nach, weil Petrus ihnen das Wort Gottes verkündigt hatte. Ihr Lieben, da wo wir unterwegs mit Jesus sind, ist er bei uns. Jesus betet für Petrus und sein Gebet bringt enorme Wirkung. Wie viel mehr sollten wir lernen von ihm für uns, für unsere Angehörige und natürlich nicht vergessen, unsere verfolgte Geschwister zu beten. Petrus hat es begriffen, er kam zurück, er wurde einer der wichtigsten Grundsäulen und er wurde auch einer von den 10 Jüngern, die ums Leben kamen, weil sie Jesus alles gegeben haben. Der Einzige, der es überlebt, war Johannes, aber die anderen mussten auf diese Art sterben, weil sie Jesus treu blieben. Und das ist mein Wunsch heute Morgen an Sie und an mich, dass wir Jesus treu bleiben. Egal, was uns begegnet, er hat es begriffen, lasst es uns immer wieder in unserem Alltag begreifen und lasst uns ihm so nachfolgen wie Jesus. Und wenn wir mal versagen und zurückkehren, dann ist das unsere Aufgabe, wie hier auch Petrus beauftragt worden war, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist unsere Aufgabe, den Glauben zu stärken von Christen, mit denen wir unterwegs sind, von denen wir lesen, hören und für sie beten. Und das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben, auch als Obendorf-Mitarbeiter. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und bin gerne dafür unterwegs. Und jetzt möchte ich euch noch mal kurz mitnehmen. Ich glaube, jetzt müsste Helen uns noch 2 Bücher kurz vorstellen, gell?
Ja, guten Tag zusammen. Ich habe ganz viele Bücher gesehen bei euch, schon von Open Doors, die ausgeliehen werden. Doch heute haben wir ganz 2 neue Bücher mitgebracht, die jetzt im Sommer erschienen sind. Geisel für Gott, eine wahre Geschichte von Verfolgung und Überleben. Hier geht es um einen Pastor aus Türkei, der war 20 Jahre in Türkei Missionar mit seiner Frau, ein Amerikaner. Er wurde festgenommen wegen Terrorverdacht, musste ins Gefängnis. In der überfüllten Zellen, zum Teil auch mit gewalttätigen Männern, hat er fast zwei Jahre. Er erzählt von ganz, ganz ehrlich von seinen Ängsten, von seiner Einsamkeit in der überfüllten Zelle. Er erzählt auch von, ja, bis hin zu Mord, Verdacht, Selbstmordverdacht, genau. Aber er spricht auch von der Kraft Gottes. Er spricht von der Kraft der Ermutigung und von demjenigen, der gesagt hat, ich werde bei euch bleiben, bis ans Ende der Welt. Das zweite Buch, von Menschen verstoßen, bei Jesus geborgen. Hier geht es um Indien. Jan Fermelsen reist durch Länder und trifft sich mit den Verfolgten. Und er erzählt in diesem Buch über 10 Begegnungen, wie er es selber erlebt hat und wie unsere verfolgten Geschwister von ihren Leiden erzählt haben, von ihrem Schmerz, aber auch wiederum von der Kraft der Ermutigung und auch von Jesus, der ihnen Kraft gegeben hat. Genau, Kraft der Ermutigung ist mehrmals aufgefallen, habe ich mehrmals ernannt. Und hier habe ich Karten, die man Karten schreiben kann, Ermutigungskarten an unsere Geschwister. Die wir gehen dann direkt an die Personen und die freuen sich, dass sie nicht vergessen sind und dass sie nicht allein in ihrem Leiden sind. Wer mehr Fragen dazu hat, ich bin am Büchertisch.
Danke dir. Ich möchte kurz euch nach Syrien mitnehmen, nämlich die Situation in Syrien ist zurzeit etwas schwierig, schwieriger wie vor Jahren. Es sind knapp 9 Jahre, wo dieses Land im Krieg lebt und jetzt in dieser Nachkriegszeit werden Christen fallen gelassen von der Regierung. Man unterstützt mehr sagen wir, muslimische Projekte und gerade in Syrien ist die Situation zurzeit sehr schwierig für die Christen und deshalb ist es wichtig, dass wir für sie beten und sie unterstützen. Irgendwie will er nicht so 100%, aber jetzt. Die Zerstörung ist enorm stark, das seht ihr hier an diesem Bild. Ich habe einen kurzen Clip mitgebracht, wo es noch mehr sichtbar ist.
Ich weiß, dass Syrien nicht mehr so viel in den Nachrichten ist wie früher. Es gibt keine dramatischen Bilder mehr.
Die Situation für viele Gemeinden ist sehr schwierig und deshalb die Zerstörung ist so stark, dass man mehrfach repariert und es wird wieder zerstört in den Gemeinden. Und für die Kinder ist es natürlich eine Freiheit, aber sie haben kaum Möglichkeit zur Schule zu gehen. Wir haben einige Projekte, wo wir dann viele Privatschulen gegründet haben. Das Interessante ist, dass 80% von diesen Schülern sind muslimische Kinder. Sie gehen auf diese Schule, weil da Werte vermittelt werden. Und ein Muslim, der weiß, wenn ich in der Not bin und in eine christliche Gemeinde gehe, wird mir da geholfen. Es ist starkes Vertrauen da vorhanden und deshalb haben wir starke Erweckung in diesen Ländern oder in diesem Land. Und dafür sind wir sehr dankbar, dass man trotz der Zerstörung, trotz allem Schulungen durchführen kann. Es ist eine Schulung von 200 Mitarbeitern aus ganz Syrien, von vielen Gemeinden, durch einen Anthropologe aus Ägypten und der bringt ihnen bei, wie man sein Christsein in dieser Nachkriegszeit so authentisch leben kann, dass noch mehr Menschen zum Nachfragen kommen durch die Begegnung mit den Christen und den Kirchen. Eine katholische Ordensschwester, Schwester Annie, haben wir gesehen im Video, sie hat viele Jahre, ich glaube 7 Jahre, hat sie ein Kinderheim in Aleppo geleitet und hat uns viele Storys erzählt, unserem Team, was sie alles erlebt hat mit Jesus. Und sie sagte, es ist nur ein Wunder, dass das Kinderheim durchgetragen wurde trotz dem Krieg und dass wir immer wieder genug Lebensmittel hatten. Dieses Dorf Malula, da wird Aramäisch gesprochen, sie hat da auch einige Projekte. Eins von Projekten sind 21 Frauen, die dann so eine kleine Nähstube eingerichtet haben, verkaufen die Kleider und von dem Erlös können sich die Familie ernähren, dass es ihnen etwas besser geht finanziell. Es ist eine Tagesordnung, dass ältere Leute am Betteln sind, weil für sie kaum Möglichkeit ist, Lebensmittel zu bekommen. Hier auf dem Markt versuchen sie alles Mögliche zu verkaufen. Hauptsache, sie kriegen etwas Geld, damit sie Lebensmittel kaufen können, weil denen ihre Währung ist so am Boden, dass man eigentlich kaum überleben kann. Michael, das war der Fahrer von der Gruppe, er sagte, ich würde gerne im Land bleiben. Er hat auch 3 oder 4 Kinder, ich meine 3. Und sagte, ich weiß aber nicht, wie es geschehen wird, dass ich mit meiner Familie durchkomme. Es sind Zeugnisse, die uns enorm bewegen, wo wir sagen, für die Menschen müssen wir sorgen, für die wollen wir beten, dass sie eine bessere Zukunft haben. Pastor Abdallah war bei uns jetzt hier zum Jugendtag. Wir hatten noch Livestream gehabt und haben übrigens jeden Samstag noch immer Livestream um 19 Uhr, falls es jemand interessiert. Er ist einer von Pastoren. Und es war eine traditionelle Gemeinde von 60, 70 Gottesdienstbesuchern. Er zeigte ein Bild von 50 Jugendlichen, ich glaube 50 waren das, und sagte, 3 sind noch im Land geblieben. Alle anderen haben das Land verlassen, weil sie mehr keine Perspektive für ihre Zukunft haben. Und das ist eine Situation, die sie enorm in die Schwierigkeiten bringt. Sie haben zurzeit am Wochenende 3 Gottesdienste, 2 oder 3 Sonntagsschulen. Und es kommen wirklich viele Menschen aus der Umgebung zum Glauben, trotzdem, dass viele Christen wegziehen. Das ist nochmal ein Bild von der Gemeinde, von einer Seite des Flügels hier, von der anderen Seite. Hier sitzen Männer und Frauen, die oft gar nicht wissen, wo ihre Kinder sind. Nämlich im Militär von syrischer Armee ist es so, man wird eingezogen für 7 Jahre zum Militär. Und 7 Jahre überlebt keiner. Und deshalb sind die Kinder entweder ums Leben gekommen oder haben Militär verlassen, ins Ausland sich abgesetzt und sie haben keine Nachricht von ihren Kindern. Und das ist sehr, sehr traumatisch eigentlich für diese ältere Leute. Sonntagsschule ist da, diese eine Sonntagsschule ist extra nur für islamische Kinder Und das Interessante ist, dass diese Kinder lieben Jesus und das springt rüber auf ihre Eltern, auf die andere Familienangehörige. Und das ist ein guter Dienst, die Gemeinden hier in dieser Stadt tun. Bis vor kurzem haben sie noch bis 2000 Menschen versorgt, jeden Monat. Jetzt können sie weniger, haben wir im Video gesehen, weil auch bei ihnen über 90% der Mitglieder auf Hilfe angewiesen sind. Und das ist eins der letzten Bilder, es ist ein Bild live. Kinder ohne Eltern leben 50 Meter vom Hotel entfernt, einfach auf dem Bürgersteig, weil sie keine Eltern mehr haben. Und so ein Bild zerreißt einem das Herz zu sehen, so leben Menschen in Syrien. Das ist auch einer von unseren Projekten, sein Möbelhaus, was er oder Werkstatt und Haus wurde zerstört. Pastor Abdallah hat eine neue Werkstatt gemietet und somit kann er wieder sein Geld verdienen, kann Gemeinde unterstützen und kann noch mehr Mitarbeiter aktivieren. Und es ist für uns ganz wichtig, dass Christen eben zum Einkommen kommen und überleben können. Christsein in der Verfolgung, was hat das mit uns zu tun? Nochmal das Zitat, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine in Urlaub und die andere in der Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Lasst uns für diese Menschen beten. Lasst uns, jetzt blende ich eine Folie ein. Ich weiß, wir können nicht groß laut beten, aber wir können auch leise beten. Lasst uns einfach die Gebetsanliegen, die hier sind, uns ernst nehmen und für die Menschen in Syrien beten. Dann schließe ich nochmal mit Gebet ab. Herr Jesus, du kennst dieses Land und Christen, die eigentlich müde geworden sind durch die viele Jahre vom Krieg und von Verfolgung. Danke dir, es ist die Zeit, dass die Zeit sich verändert, dass der Krieg und die unterschiedlichen Gruppierungen zum Teil vertrieben worden sind, zum Teil sind sie noch im Land. Und deshalb bitten wir dich für diese Gemeinden, für diese Pastoren, für die Gemeindeleitung von einzelnen Gemeinden und Kirchen, dass du sie überreich beschenkst, ihnen Kraft, Ausdauer schenkst, dass sie einfach dranbleiben und ihren Dienst in der Armut weiter verrichten können. Bitten dich, dass du sie motivierst, ein Licht zu sein. Danke dir für die Offenheit von vielen Muslimen in diesem Land und danke dir, dass du dein Werk und deine Gemeinde in diesem Land baust. Und deshalb bitten wir dich, ermutige sie, stärke sie, hilf, dass diese Christen zu Lebensmitteln kommen, dass sie den Mut nicht verlieren und dass sie trotz allen Umständen dir treu bleiben. Segne sie ganz besonders. Das bitten wir dich in deinem Namen, Jesus. Amen. Das Letzte, was ich nochmal weitergeben möchte, das sind unser Monatsmagazin, den wir ausgelegt haben, der bei Ihnen liegt. Es ist für uns wichtig, dass wir die Zeugnisse weitergeben, aber das Allerwichtigste ist unser Gebet, welches mittendrin abgebildet ist. Das ist der Gebetskalender, von dem ich schon erwähnt habe. Heute Morgen haben wir mit meiner Frau für Irak gebetet und das ist das, was eigentlich der wichtigste Dienst von uns als Open Doors ist. Beten Sie mit, unterstützen Sie die Christen mit und sorgen wir, dass Gott Sie ermutigt und tröstet. Auf der Rückseite haben Sie eine Karte, die kann man einfach ausfüllen, wenn Sie es möchten natürlich, bei uns in eine Box werfen und der Kollege ist dabei, der schreibt und ermutigt euch. für die Christen zu beten. An der Stelle gebe ich es einfach weiter. Vielen Dank fürs Zuhören.